Diese Episode wird unterstützt von den Immobilienfreunden. Du hast Erfahrungen gesammelt im Immobiliengeschäft, ob in Buy and Hold, in der Aufteilung, im Handel oder im Neubau, dann könnte das hier genau das Richtige für dich sein. Die Immobilienfreunde sind ein Club, in dem sich erfahrene Investoren und Unternehmer regelmäßig auf Events treffen, in Deutschland oder im Ausland, für echten Austausch auf Augenhöhe, gemeinsame Case Studies und gegenseitige Unterstützung. Wenn du das suchst, findest du weitere Informationen auf immobilien-freunde.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Wo ließen sich 2025 die größten oder höchsten Renditen erzielen? Welche Renditen konnte man 2025 im Wohnungsmarkt erzielen? Welche Regionen schnitten besonders gut ab und welche nicht? Und vor allem, wie geht es in 2026 weiter? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt von heute und von der 1a Lage jetzt hier. Und hier kommen die Fragen nochmal im Einzelnen. Wie sind die Renditen im Wohnungsmarkt bestimmt? Wie hoch war der Total Return im Jahre 2025? Wie haben die größten 7 Städte 2025 abgeschnitten? Wie sieht es in anderen Großstädten aus? Gibt es Überraschungen unter den 70 kreisfreien Großstädten? Ist das Umland noch ein Geheimtipp? Und was bedeutet das alles für 2025? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über unser quasi Lieblingsthema, nämlich Renditen. Zum einen in 2025, aber vor allen Dingen natürlich dann hinterher mit der Perspektive, was folgt daraus eigentlich für dieses Jahr, weil irgendwie ist alles verrückt. Nicht nur an der Straße von Hormuz, sondern irgendwo beruhigt sich das auch an der russischen Grenze nicht so richtig und irgendwie wissen wir nicht so richtig. So viele Einflussfaktoren, aber heute hat unser fleißiger, hochgeschätzter und ich würde sogar sagen verehrter Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft ganz neue Zahlen mitgebracht. Deswegen begrüßen wir ihn in unserer Mitte, also zwischen dir und mir in deinem Ohr. Da sitzen wir jetzt und wollen mal ein paar Zahlen releasen. Moin Michael.
Verehrter Hauke, ich grüße dich.
Jetzt wird's richtig schlimm. Du weißt ja, wenn ich Menschen anfange zu siezen, dann wird's richtig schlimm. Das ist so nur noch eine Stufe direkt vor der Faust.
Sie Hauke, ne? Ja.
Genau. Das war so in der Schule in den letzten 2 Klassen. Egal, auf jeden Fall. Wie hast du die Renditen für den Wohnungsmarkt 2025 bestimmt oder überhaupt? Wie ist die Konstruktion? Lass es uns wissen, was ist die empirische Grundlage, über die wir jetzt gleich reden wollen.
Ja, ist ja eigentlich interessant, wenn man so die vielen Berichte sich anschaut. Häufig geht es nur um die Mietrendite. Ne? Und die Mietrendite, das ist die Jahresanfangsmiete durch den Kaufpreis. Das ist häufig so das Maß, das man anlegt. Aber tatsächlich aus anderen Märkten wissen wir, das ist ja nur die halbe Wahrheit. Denn der andere Teil der Rendite kommt ja aus der Wertsteigerung. Und genau das ist das, was der Total Return abdeckt. Der Total Return, den wir hier betrachten, ist also die Wertsteigerung aus dem letzten Jahr plus die Mietrendite. Ja, und das bietet eben ja letztlich einen größeren, umfassenderen Blick auf die Renditeentwicklung. Und um das zu bestimmen, habe ich jetzt Daten der Value AG ausgewertet, also Inseratsdaten. Ich habe dazu Medianwerte genommen fürs Kaufen und Mieten in Mehrfamilienhäusern. Natürlich die Wohnungen mit Wohnberechtigungsschein rausgenommen, weil keine Sozialwohnungen mit berücksichtigt werden sollen. Und alles berücksichtigt, was zwischen 2 und 5 Zimmern hat und zwischen 40 und 140 Quadratmeter liegt. Und das für den Zeitraum 1.1. bis 31.12.2025. Also das soweit die Datengrundlage. Und Total Return ist letztlich das, worauf man eigentlich dann achten sollte.
Weil du gerade sagst, Wertsteigerung, die ja teilweise ein wenig normalisiert wird von der Inflation. Ist das Preis, also inflationsbereinigt oder sind es die Bruttozahlen?
Das sind die Bruttozahlen tatsächlich, genau. Okay. Aber ja, wir gehen gleich auch auf das, also man kann, im letzten Jahr hatten wir eine Inflationsrate von etwa 2,2, ich glaube 2,3%, also die müsste man dann entsprechend natürlich abziehen.
Gut, machen wir kurz nebenbei im Kopf, ne? Das geben wir dann immer so als Sternchen Kommentar noch mit rein. Dann lass uns mal gucken, 2025, so steht's auch im Titel, wie hoch war der Total Return in diesem Jahr? Gib uns mal einen Überblick, bitte.
Also für Deutschland insgesamt lag der Total Return bei 6,1%. Der setzt sich zusammen aus einer Mietrendite im Durchschnitt von 4,1% und einer Wertsteigerung von 2%. So, und damit ist der Total Return gegenüber 2024 gestiegen. Da hatten wir einen Total Return von unter 4%, weil ja auch die Wertsteigerung noch gar nicht in dem Maße da war. Das begann so langsam, ne? Aber da war die Wertsteigerung tatsächlich noch mal etwas geringer. 2024 hatten wir leichten Rückgang. Aber es ist natürlich auch kein hoher Wert, ne? Also wenn wir das mal langfristig betrachten, ich hatte auch schon mal zwischen 1970 und 2022 die Total Returns analysiert. Da hatten wir real 4,9%. Ja? Und wenn wir jetzt eben den Wert von 2025 real betrachten, sind wir bei 3,9%. Also das heißt, wir sind schon noch nach wie vor etwas unterdurchschnittlich, was die Marktentwicklung angeht. Nichtsdestotrotz, es gibt schon eine Reihe von Standorten, die durchaus auch eine ordentliche Rendite aufweisen.
Ja, genau. Wir können ja eigentlich im Immobilienmarkt auch nicht mehr so richtig vom Markt reden, weil eigentlich ist es ja der Immobilienkommunismus in Deutschland, also Planwirtschaft. Da wird an allen Ecken und Enden werden uns da Hinderungsparagraphen in den Markt geschrieben, die die Preisbildung verhindern, die die Investitionskosten verlangen, und irgendwo mittendrin sind doch dann fast 4% gar nicht schlecht, oder? Also dafür, dass es eigentlich sozusagen Planwirtschaft ist, na gut. Spaß beiseite, wie haben die größten 7 in 2025 abgeschnitten? Also die Big 7 wird wahrscheinlich nach allem, was wir bis jetzt so gehört haben, nicht so die Bombe gewesen sein, aber lass mal hören.
Naja, man muss einfach sehen, in diesen Top 7 Standorten ist die Mietrendite typischerweise niedriger, ne? Also wir haben es jetzt bundesweit 4,1%. Wir haben jetzt hier in den Großstädten teilweise deutlich niedrigere. München beispielsweise 2,9%, Hamburg 3%, Frankfurt 3,2%. Das spiegelt letztlich einfach auch diese größere Sicherheit, die wir in diesen Märkten haben. Ja? Also die Mietrendite wird immer auch bestimmt durch die Zukunftsaussichten. Und umso stärker man eben mit zukünftigen Mietsteigerungen rechnet, umso höher ist der Preis im Verhältnis zum jetzigen Miete. Ja? Und insofern muss man das immer berücksichtigen. Und insofern ist es auch konsequent, dass natürlich in den Top 7 Standorten die Renditen jetzt nicht die höchsten sind. Aber es gibt so ein paar Überraschungen hier bei Düsseldorf zum Beispiel kommen wir auf 8,1%. Das liegt einfach daran, dass die Wertsteigerung relativ hoch war. Also wer unseren Wohnimmobilienindex aufmerksam verfolgt, hat auch schon gesehen, Düsseldorf schneidet da im Moment relativ gut ab. Auch Berlin hat immerhin 2,3% Wertsteigerung erfahren. Da kommt man dann immerhin auf 5,7%. Ja. Aber wie gesagt, ein paar haben auch einen relativ niedrigen Wert. Wenn wir jetzt Frankfurt nehmen, 2,4% Total Return, das ist nicht besonders viel. Oder Stuttgart, da haben die Preise im Prinzip auch stagniert, sind wir bei 4% Total Return. Ja, und dann abzüglich der Inflation im Kopf, die 2,2%, naja, da ist man in Stuttgart gerade mal bei 1,8% Rendite. Und dafür macht es halt schon Ärger und Arbeit.
Ja, wobei, gerade weil du in Frankfurt und Stuttgart sagst, bei dem einen bricht die Industrie zusammen, bei dem anderen hat man eine sozialistische Administration, also Beamten, die dann irgendwelche Mieter anschreiben, ob sie nicht die Miete senken wollen. Insofern ist das irgendwie ein bisschen auch folgerichtig, aber möglicherweise lässt sich das so auch gar nicht ganz genau messen. Wie ist dann das Thema in den anderen Großstädten? Ich meine, wir haben ja noch ein paar mehr, nicht nur die Big Seven. Die Big Seven stoßen immer heraus. Da hat man dann einen kleinen Liquiditätsabschlag sozusagen dafür, dass man die Wohnung ja immer wieder los wird und man auch irgendwie sicher ist, dass man Mieter findet. Aber wie sieht's in den anderen Großstädten aus?
Ja, also es gibt ja unterschiedliche Klassifikationen von Städten. Also meistens schauen wir nur auf die Top 7 und dann die kreisfreien Großstädte. Aber es gibt in manchen Publikationen dann noch den Zwischenschritt. Das sind die 9 weiteren großen Metropolen, ja, also quasi hinter den Top 7. Und dazu gehören dann Großstädte wie Hannover, wie Bremen, Essen, Dortmund oder Dresden-Leipzig. Ja. Und da muss man sagen, ist dann die Differenz teilweise schon deutlich größer. Wir haben hier einzelne Standorte auch mit sehr ordentlichen Mietrenditen. Bremen zum Beispiel ist überraschend, 4,7% Mietrendite. Ja, oder auch Dortmund dann 4,4%. Und es gibt teilweise eben auch relativ kräftige Preissteigerungen. Also passend zu Düsseldorf haben wir beispielsweise in Essen auch sehr starke Preissteigerungen im letzten Jahr erlebt. 8,2%. Man muss immer sagen, das geht von den Durchschnittspreisen aus. Aufgrund der großen Zahl sollte das einigermaßen vergleichbar sein. Aber es kann natürlich immer auch gewisse Verzerrungen geben aufgrund von unterschiedlichen Samples. Aber es ist schon eine starke Preissteigerung hier, 8%. Und da kommst du eben auf 12,4% Total Return im letzten Jahr. Das ist ordentlich. Auch Dresden zum Beispiel mit einer sehr ordentlichen Entwicklung, 9,1%. Also das heißt, hier haben wir schon einzelne Standorte. Wenn wir jetzt so in die nächste Klassifikation an Städten gehen, die hier deutlich herausragen. Und das Interessante ist, es gibt eigentlich unter diesen Städten keine Stadt, die so wirklich abfällt. Ja? Also wo wir wirklich eine schlechte Entwicklung haben. Und das ist schon interessant, ja, dass das alle Städte sind mit einer sehr ordentlichen Entwicklung. Wenn wir jetzt weiter durchgehen, Nürnberg beispielsweise Total Return von 7,1%, Hannover 6,4%. Also das ist alles sehr, sehr ordentlich hier gelaufen. Und spricht eben auch dafür, dass man vielleicht nicht nur auf die ganz Großen schauen sollte, sondern auch so ein bisschen die nächstgrößeren. Da scheint es doch auch interessante Opportunitäten zu geben.
Du hattest gerade gesagt, also Big Seven zum einen natürlich augenfällig, da guckt man immer als erstes hin, dann kommen die nächsten großen 9 und dann haben wir ja aber insgesamt 70 kreisfreie Großstädte in Deutschland. Gibt es da irgendwelche Überraschungen? Also fängt da eine Heterogenität an? Das wäre ja interessant, auch mit regionalen Unterschiedlichkeiten möglicherweise. Weil es ja schon interessant, dass sozusagen die, wo alle hingucken, die geringste Rendite haben, die niemand mehr so richtig auf dem Plan hat, die aber auch noch groß sind, die nächsten 9, die sind jetzt alle richtig, richtig kräftig dabei, was den Total Return angeht. Und bei den 70 größten kreisfreien Städten, wie sieht's da aus?
Ja, ich habe jetzt nur mal so die Tops und Flops rausgesucht. Und das ist schon ein bisschen überraschend. Also wenn man jetzt rein von der Rendite schaut, haben wir die höchsten Renditen im letzten Jahr in Salzgitter und in Bottrop gehabt. Ja, das ist schon interessant. Da haben wir Wertsteigerungen von mehr als 10%. Da würde ich aber sagen, naja, also das sind halt auch, kommen von einem sehr niedrigen Niveau und tendenziell strukturschwache Regionen. Also das würde ich noch nicht überbewerten, ja, dass wir da jetzt so starke Ausreißer hatten. Interessant fand ich aber auch, wir haben ja in unserer Sommerrunde auch über verschiedene Standorte gesprochen, haben uns ja auch die Orte an der Küste angeschaut und haben dann auch über Kiel und Lübeck gesprochen. Die sind hier beide relativ stark, ja, also mit jeweils zweistelligen Wachstumsraten, was die Preise angeht und Total Returns zwischen 13,6 und 14,6%. Also das sind tatsächlich starke Standorte. Mainz, haben wir auch mal drüber gesprochen, liegt auch relativ weit oben mit 13%. Also das sind schon Standorte, die spannend sind. Ne? Aber wir sehen gerade bei Mainz natürlich, wie volatil das vielleicht auch ist. Mainz hat sehr, sehr stark davon profitiert, dass BioNTech so stark war. Jetzt sehen wir, dass BioNTech seine Gründer verliert. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht mit BioNTech. Also möglicherweise werden sich da auch wieder Standortentscheidungen verlagern, geht die Biotechnologie vielleicht auch woanders hin. Ne? Also zumindest dieses Risiko ist da. Ne? Man muss abwarten, wie stark da wirklich der Klebeeffekt ist. So, und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auf die Verlierer schauen, es sind auch ein paar Städte dabei, über die wir schon gesprochen haben. Chemnitz beispielsweise, nur 2,9% Rendite. Auch weil die Preise eben teilweise runtergegangen sind. Aber Chemnitz mit einer hohen Mietrendite. Ja, also das ist natürlich auch durchaus spannend für eine Großstadt, eine relativ hohe Mietrendite. Und derjenige, der eben langfristig drauf setzt, dass Chemnitz eben auch durchstarten wird, der wird auf jeden Fall schon von vornherein mit einem relativ guten Cashflow belohnt. Aber Automobilstandorte Ingolstadt, Wolfsburg gehören eben auch zu den Standorten, die eher verloren haben. Ne? Also auch nur niedrigere Total Returns, 1,7 bzw. 2,7%. Und auch eine Stadt wie Erlangen steht nicht gut da, oder Halle. Ja? Also das heißt, wir haben ja auch durchaus einige Standorte, die eben letztlich aufgrund der Probleme der Industrie hier auch nicht besonders gut dastehen.
Gibt es da irgendwelche regionalen Geschichten, wo man sagt, das kann man irgendwie clustern und zusammenfassen? Also gibt es irgendwie sozusagen so Dinge, wenn ich als Investor davor stehe und mich frage, welche von denen könnte wohl ein Top oder ein Flop sein? Also natürlich kann ich mich damit ganz intensiv auseinanderdenken, aber wenn wir jetzt mal im Aggregat sprechen, gibt es irgendetwas, wo man sagt, so ja, anhand dieser oder jener Indikatoren oder Variablen kann man clustern und sagen, wenn das so und so ist, dann ist das eher, geht's eher Richtung nach oben und so eher nach unten oder so? Gibt es da irgendwas, was so?
Ja, ist immer schwierig, ne? Grundsätzlich würde ich sagen, man sieht schon, dass so klassische Industriestandorte schon Probleme haben, die sehr automobillastig sind. Das ist einfach eine gewisse Belastung, weil ja auch Nachfrage wegfällt, große Unsicherheit da ist. Also wenn wir jetzt Wolfsburg beispielsweise nehmen, ne, hängt halt sehr, sehr stark von VW ab. Und die Preise eher ein bisschen rückläufig da. Ingolstadt natürlich auch sehr von sehr hohem Niveau auskommt, wobei ich auch sagen würde, Ingolstadt hat nicht nur Audi, hat auch anderes, aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich schon auch eine gewisse Kerbe, die da in der Stadt hinterlassen wird, wenn es da wirklich große Probleme geben sollte. Aber wie gesagt, Salzgitter ist jetzt so ein Gegenbeispiel, ne, wo wir einfach sagen müssen, naja, Salzgitter hat ja eigentlich lange Probleme, ist so ein typischer Chemiestandort, trotzdem relativ gutes Wachstum gehabt. Also ich glaube, man sollte sich vielleicht auch nicht zu, wir machen das jetzt natürlich für 2025, ja, aber es gibt eben auch mal immer Ausschläge nach oben und unten. Ich würde für Investoren schon sagen, man muss ein bisschen auf den Branchenmix achten. Also aus meiner Sicht ist der Branchenmix einfach wichtiger geworden, möglichst breit angelegt, möglichst auch viele, mein Kollege hat das mal so schön genannt, wissensorientierte Dienstleistungen, ja, also zum Beispiel IT-Sektor und wirtschaftsnahe Dienstleistungen, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Hochbezahlte Dienstleistungsjobs, ja, das ist sicherlich gut. Und eben vielleicht einen breiteren Industriemix, wo eben auch Hochtechnologie mit abgebildet ist, ist sicherlich auch ein spannender Standort. Ja. Also das würde ich dann eher anlegen und dort schauen, dass man da entsprechend vielleicht mitmischen kann.
Okay, dann lass uns doch wissen, gibt es im Umland noch irgendeinen Geheimtipp? Was hast du rausgefunden?
Also Umland ist ja tatsächlich spannend, weil das ist so in den letzten Jahren ja wahnsinnig gehypt worden eigentlich, das Umland. Und wir sehen natürlich auch sehr starke Preisentwicklungen teilweise. Also wenn man sich jetzt nur mal das Umland der Top 7 anschaut, da gibt es schon einige Standorte, die wirklich sehr, sehr gut performt haben. Auch zum Beispiel rund um Hamburg, ne? Also Harburg zum Beispiel ist hier ganz vorne dabei mit einer zweistelligen Total Return. Aber auch oder Spree, das ist in Berlin, oder auch Märkisch-Oderland, also alles so östlich von Berlin, das hat auch sehr, sehr gut performt. Da haben wir tatsächlich nach wie vor sehr starke Entwicklungen, oder Teltow-Fleming, ja, das ist so im Süden von Berlin, entwickelt sich auch relativ gut. Aber es ist eben spannend, gerade wenn wir Berlin nehmen, da differenziert sich das doch zunehmend auch aus. Also wir haben auch einige Umlandkreise von Berlin, die sich gar nicht so positiv entwickelt haben, zum Beispiel Havelland, so im Nordwesten, oder auch Potsdam-Mittelmark, die haben beide also fast um die Nulllinie herum den Total Return. Also da ist es auch nicht mehr längst hausgemacht, dass man im Umland eben starkes Investment hat, sondern es hängt anscheinend sehr, sehr stark von der Lage, von der Infrastruktur letztlich ab. Und es gibt eben auch Standorte, die haben eben schon auch im Umland schon ein sehr großes Peak gehabt. Da sind die Zuwächse einfach nicht mehr so groß. Also gerade so westliches Umland von Berlin hatte einfach schon eine starke Entwicklung gehabt. Und das ist irgendwo dann auch an ein Ende gekommen, dass man dann vielleicht jetzt eher sich in Richtung Osten wieder orientiert und da stärkere Preisentwicklung sieht. Also von daher, das ist so ein Indikator hier auf jeden Fall, dass Umland sicherlich nach wie vor spannend ist, aber auch nicht einfach von sich aus ein Renditebringer ist, sondern dass man da sehr genau schauen muss. Und das ist ja ohnehin spannend, ne? Also wir schauen ja nur auf die Kreise, aber die Kreise sind ja mitunter sehr, sehr groß. Also wenn wir das so in Berlin herumschauen, macht es einen himmelweiten Unterschied, ob man nun nah an Berlin ist oder relativ fern in Berlin ist. Es ist alles ein Kreis, aber macht eben großen Unterschied. Und für Hamburg wirst du das noch mehr beurteilen können. Ich meine, Harburg zieht sich eben auch relativ weit, ne? Das ist nicht alles eins. Segeberg, Stade, ne? Das sind alles Standorte, Umlandkreise, die einfach groß sind, wo es aber mitunter himmelweite Unterschiede gibt. Insofern ist natürlich so eine
Rendite. Das alles südlich der Elbe. Aber ist egal.
Aber es trotzdem zählt zum Umland von.
Ja, ist alles richtig.
Klar, ne? Also ich sage nur, ne, eigentlich sind es fast zu grobe Daten. Ne? Sie geben aber einen Hinweis und ich glaube, Umland macht für viele schon Sinn. Ja, es macht auch Sinn, Mehrfamilienhäuser im Umland zu haben. Wir haben ja letztes Mal noch so schön über Regulierung gesprochen und über das, wie die Städte da so vorgehen. Im Umland ist es tendenziell, was das angeht, ja entspannter. Ja, also da ist mehr möglich, da ist mehr Pragmatismus, wenn man so will, und manchmal hat man auch nicht mal die Mietpreisbremse, also all das spielt natürlich schon eine Rolle, aber man muss dann die Region natürlich auch deutlich besser kennen, das ist eben der Punkt.
Absolut. Und Segeberg ist natürlich nicht südlich der Elbe für alle die sich jetzt irritiert fühlen, irgendwie was die Geografie angeht.
Ich würde sagen, so weit kenne ich es auch, das ist auch schon Richtung Kiel.
Ja, bis Neumünster hoch, glaube ich. Warte mal, ja. Ja, bis Neumünster hoch, das ist da. Genau, aber Norderstedt gehört auch dazu und das ist irgendwie schon auch assoziiert, sehr dicht an Hamburg zu sein, und Neumünster ist es eben nicht mehr. Insofern hast du schon recht, das sind sehr, sehr große Landkreise. Muss man dann mal schauen, ob man die Total Return Daten nicht doch nochmal ein bisschen feiner aufclustert, aber ich wüsste gar nicht, wie man sie dann greifen will, weil irgendwie muss man sie ja clustern.
Aber wer Interesse hat, ich stelle die auch gerne zur Verfügung. Ja, Also gerne an Hauke wenden, der schickt die dann rum.
Sehr, sehr gut. Die E-Mail-Adresse dafür findest du im Übrigen in den Shownotes. Genau wie die große Empfehlung, uns unbedingt bitte zu abonnieren. Und zwar egal, wo ihr uns hört. Und ihr könnt auch gerne mal bei YouTube rüberschauen und irgendwie uns da ein Abo dalassen oder einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Das ist für euch kostenlos, macht für uns aber einen riesen Unterschied, weil je mehr Menschen interagieren, desto mehr hören uns. Und davon haben wir natürlich auch eine ganze Menge. Insofern vielen Dank für dein Interesse. Danke, Michael, für die Zahlen.
Moment. Wir wollen noch auf 2026 schauen.
Ach ja, stimmt. Es war ein bisschen in den, du hast völlig recht. Was bedeutet all das jetzt auf 2026? Wie komme ich dazu? Also hau raus, was in Gottes Namen fällt mir ein?
Genau, also ich meine, das ist natürlich der spannende Part, ne? Also jetzt 2025, die Rückschau ist immer wichtig, aber natürlich die Frage, was passiert denn jetzt 2026? Im Endeffekt ist es so, dass wir davon ausgehen können, dass die Mietrenditen relativ stabil bleiben, und bei den Wertsteigerungen gehe ich eigentlich auch davon aus, dass es wieder etwas nach oben geht. Natürlich haben wir so im ersten Quartal jetzt einen gewissen Dämpfer erlebt, weil die Zinsen ein bisschen hochgegangen sind, die Nachfrage etwas gedämpft ist. Es hängt ein bisschen von der weiteren konjunkturellen Entwicklung ab und natürlich auch davon, wie das alles am Ende sich entscheidet im Iran und vielleicht auch in anderen Konflikten. Also die Welt bleibt natürlich da relativ unruhig, aber ich würde sagen, generell sollten die Renditen auf einem ähnlichen Niveau wie 2025 bleiben. Also vielleicht etwas unter dem langfristigen Durchschnitt. Aber das ist eben das Spannende, es gibt diese Differenzierung einfach. Und ich würde schon sagen, das Umland bleibt spannend. Es gibt da viele Chancen nach wie vor, auch für entsprechende Renditen. Aber man muss eben sehr genau schauen. Ja? Und man braucht dann natürlich die lokale Kenntnis. Und was mir aber eben wichtig ist an all dem, das habe ich kurz angedeutet, ne? Es sind Jahreswerte. am Ende ist so eine Immobilieninvestition aber immer eine langfristige Anlage. Ja? Und deswegen sollte man sich vielleicht auch, so interessant das ist, aber ein bisschen freimachen von diesen kurzfristigen Ausschlägen, eher schauen auf die langfristigen Perspektiven. Und ich glaube, die Perspektiven sind in vielen Standorten noch sehr gut. Gerade in den Ballungszentren, also in den meisten Großstädten, in den Top 7 und deren Umland sowieso, sind die demografischen Perspektiven einfach relativ gut. Und wir sehen, dass die Wohnungsbauaktivität nicht hinterherkommt. Also von daher, das bleiben interessante Märkte. Und mitunter heißt es hier einfach auch durchhalten. Und am Ende, nach 10, nach 15 oder 20 Jahren, wird dann abgerechnet.
Genau.
Und in 20 Jahren ist sowieso alles gut, ne?
Es ist, genau. In naher Zukunft wird alles besser. Das ist ja das, wofür wir leben.
The best is yet to come, ne?
Genau. Das wird auf jeden Fall, bald wird ein sehr schöner Tag. Gut, jetzt aber. Vielen herzlichen Dank, Michael, für den Ausblick für 2026. Für die restlichen Zahlen hatte ich dir schon gedankt. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Nochmal gerne der Hinweis, abonniert uns, egal wo ihr uns hört. Und E-Mail-Adresse in den Shownotes. Und wenn ihr mögt, dann sind wir auch nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Wir freuen uns auf euch und bis dahin macht's gut, alles Liebe und tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.